So, wie Sie sehen, funktioniert diesmal wieder. Eine ganz sinnvolle Unterbrechung der Technik das letzte Mal, denke ich. Es ist immer wieder gut, sich zu besinnen auf das, was dahinter steht, wenn man mit digitalen Mitteln operiert. Heute wird es allerdings wieder etwas digital. Und ich hoffe, Ihnen zeigen zu können, dass es auch interessant ist und Spaß macht. Ich habe zwei starke Gründe, die ich Ihnen zeigen kann, zugunsten dieser Vorgangsweise. Einer von den Gründen geht direkt weiter mit dem, was ich das letzte Mal am Ende besprochen habe. Diese kleine Bemerkung, wie Sie sich erinnern, über das müsste man aber dazu schreiben. Bevor ich in die inhaltlichen Überlegungen eingehe, noch eine Bemerkung zur nächsten Woche und zur Prüfung, was Sie interessieren wird. Ich habe das so angeboten, dass ich nächste Woche um 9 Uhr noch eine Vorlesung mache, von 9 Uhr bis 11 Uhr, angesichts dessen, dass einige Sachen ausgefallen sind. Und um 11 Uhr mache ich dann hier eine schriftliche Prüfung. Zu dieser Prüfung werde ich Ihnen Materialien vorlegen von dem, was Sie in der Lernplattform ILIAS auch schon haben und vielleicht noch mit dem einen oder anderen zusätzlichen Text, den Sie nicht kennen, und Sie bitten, das zu kommentieren. Also eine Diagnose und philosophische Kommentierung von dem Textmaterial, das ich in diesem Semester hier vorstelle, zu machen. Das, was man dazu noch sagen soll, wenn mich das jemand gefragt hat, ich werde das, was ich nächste Woche vortrage, natürlich nicht in die Prüfung mit einbeziehen. Es wäre zwar natürlich für die Leute auch ganz interessant, die um 9 Uhr kommen können und das dann gleich direkt verwenden können. Es ist aber unfair für die, die nicht kommen können. Es bleibt also separat. Und ich sage schon gleich auch, was das sein wird. Ich werde das abschließen mit einem kurzen Overview über die Philologie der Augustinusstelle. Die Augustinusstelle, Augustinus über das Lernen der Sprache, mit der die philosophischen Untersuchungen beginnen, kommt im Big TypeScript gerade nach dem, was wir hier die ganze Zeit diskutiert haben. Und das möchte ich doch noch als einen Abschluss und Ausblick an dieser Stelle ansprechen. Gut, gibt es dazu Fragen? Dann möchte ich Ihnen einiges einlösen von dem, was ich letzten zwei Male eigentlich gesagt habe. Ich habe Ihnen eingespielt hier als Ergänzung für das dritte Unterkapitel einerseits Bergen Electronic Edition Versionen und das sind die Versionen der Bergen Electronic Edition. Ja?
Ich frage mich doch, wie lange dauert die
da? 1,5 Stunden, wenn Sie wollen, aber es muss nicht so lange sein. Wann Sie fertig sind, also im Extremfall 1,5 Stunden. Das sind hier die Versionen der Bergen Electronic Edition, auf das komme ich zu sprechen. Normalisierte diplomatische Version und die Max-Version, die da auch drinnen ist. Das will ich Ihnen heute dann auch noch ein bisschen ausbuchstabieren. Vorher aber noch, das ist das Zweite, was ich Ihnen reingetan habe, die Vorstufen zum Big TypeScript zu 213. Das habe ich noch nicht erwähnt. Es ist mir aber im Überblick und beim Nachdenken noch einmal deutlich geworden, dass es sehr hilfreich sein könnte, Ihnen auch noch einen kleinen Blick auf dieses Manuskript 212 zu geben. Wenn Sie sich die Skizze ansehen, die Sie im Web ja auch haben, wie das Ding zusammenkommt, dann haben Sie in Erinnerung vermutlich, dass es das Manuskript 211 gibt und das Manuskript 211 sind die Diktate, TypeScript 211 sind die Diktate aus den Manuskripten von vorher, da führen also aus den Manuskripten führen die Pfeile in dieses 211er Diktat. Das ist das Diktat, das der Wittgenstein sozusagen dann als Fundgrube verwendet hat, wo er Zetteln rausgeschnitten hat und von denen ich Ihnen gesagt habe, auf 213 ist es das Big TypeScript, so wie wir es hier behandeln, was ich Ihnen noch nicht gezeigt habe und was sowohl die Anschaulichkeit als auch die Systematik der Sache doch sehr erhöht noch, ist, wie das aussieht in dem 213. 213 ist nämlich jetzt kein Manuskript und kein TypeScript, sondern das sind die geordneten Zetteln, die dem zuvor liegen, was im TypeScript dann getippt wird. Und das sieht so aus, da sehen Sie es recht schön. Für den Fall Verstehen, dritter Abschnitt. Das Verstehen als Korrelat einer Erklärung. Diese Sachen hat er mit der Hand drüber, sozusagen auf eine eigene Seite geschrieben und hat es mit einer Büroklammer, die sieht man hier, Spuren der Büroklammer sieht man hier auch, mit einer Büroklammer hat er das zusammengefasst, was dann da drunter ist, unter diesem Zettel. Und das, was drunter ist, ist etwas, was Sie kennen. Wenn man die Sache lang genug macht, entdeckt man dann lauter alte Bekannte. Und die alten Bekannten, die Sie hier entdecken, sind, die schauen jetzt eben so aus. Ich zeige es Ihnen, ne? Das sind genau die Schnipsel. Und diese Schnipsel sind jetzt das, was er aus dem Diktat aus den Manuskripten herausgeschnitten hat, man sieht es richtig, und er hat es, ich muss Ihnen gestehen, ich habe das in der Einzelphilologie nicht verfolgt, aber er hat das hier dann auch eingerichtet, er hat also offensichtlich einige Arbeit damit verbracht und die kommen, wie man an der Stelle sieht, aus sehr unterschiedlichen Bereichen, hat einige Arbeit damit verbracht, das zu ordnen, nicht? Das sind diese ganzen redaktionellen Zeichen, die man hier hat, 89, 54, das ist noch eine Aufgabe ganz besonderer Art, das nachzuvollziehen. Und man sieht hier, dass er schon an dieser Stelle, also schon noch vor dem Big TypeScript, bereits redaktionell unterwegs war in dem Übergang von dem Diktat 211 auf 212 und nochmal auf 213, das sind irgendwo ein bisschen harmlose Dinge. Unter dem Verstehen verstehe ich, ist der Beginn dieser Geschichte, nicht? Und das korrigiert er hier schon. Verstehen, damit meine ich Doppelpunkt, also Punkt, 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 und das kommt dann da rein. Unter Missverständnis, nicht? Hier sieht man, das sind nun wirklich nur stilistische Überlegungen. Unter dem Verstehen verstehe ich, unter missverständlich meine ich, er feilt an seinem Sprachausdruck an dieser Stelle. Hier gibt es noch eine kleine, und das geht einfach so weiter. Das sind die Abfolge von Bemerkungen, die Sie kennen, auch aus der Neder-Ausgabe. Hier gibt es noch eine kleine Fehler, eine kleine Fehlermeldung, ein Fehler in der Bergen Electronic Edition, auf den ich Sie in Passing hinweise. Das hier ist diese lange Stelle, die wir das letzte Mal auch diskutiert haben. Die Schwierigkeit ist, die Grammatik des Wortes meinens klar zu sehen. Das hat er auch aus einem anderen Ding, also einem sehr anderen Zusammenhang. Da sieht man auch, das ist 169 irgendwas, ist 487 irgendwas. Wenn man jetzt das ansieht, dann erlebt man, ich habe diese Faksimiles aus der Bergen Electronic Edition genommen, erlebt man ein bisschen einen Schock, weil hier geht es weiter, die Meinung, die Intention wäre quasi seine Seele, die ich am lieb, und dann kommt schon als letztes, was die Erklärung des Pfeils betrifft, über das wir noch weiter sprechen werden. Da ist irgendwas passiert. Was ist passiert? Das ist ganz spaßig, wenn man sich das genauer anschaut. Es scheint, dass dieses Ding zusammengefaltet oder zusammengeklebt ist, weil hier, wenn Sie sich es genauer anschauen, hier ist das ausgeschnitten. Hier ist der Absatz ausgeschnitten und dahinter diesem Blatt ist noch ein zweites Blatt. Und dieses zweite Blatt enthält offensichtlich die Fortsetzung von dem. Das ist den Leuten nicht aufgefallen beim Faksimilieren, würde ich mal vermuten. Wir wissen, wie es weitergeht, weil wir es von vorne und von hinten quasi belegen können. Aber an dieser Stelle gibt es also einen kleinen Hacker. Gut, und das hier ist also die Sache, über die wir gesprochen haben. Und ich werde jetzt eines machen. Ich werde noch einen Durchgang machen können über das, was wir da das letzte Mal besprochen haben. Und geht dann, und der wird sozusagen philosophisch und textphilologisch gleichzeitig sein. Das eignet sich sehr, sehr gut, nochmal zusammenzufassen, die Absicht, die ich in dieser Vorlesung habe. Sachen, die ich jetzt hier dazu sagen werde. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich bin dem Hinweis dann sehr, sehr dankbar. Mir wäre das selber nicht aufgefallen. Der Hinweis war der, wo kommt denn diese Stelle her? Wie schaut das ursprünglich aus? Ich werde Ihnen zeigen, wo sie herkommt. Und es ist mir erst im Nachhinein draufgekommen, dass diese Herkunft dieser Stelle nochmal einen ganz wichtigen philosophischen weiteren Kommentar zu der Stelle hat. Das will ich Ihnen, noch deutlich machen. Und die Pointe ist eben die, dass man Philosophie im Wittgenstein-Nachlass schlicht und einfach, also an vielen Stellen, und das ist eine markante, ist ein bisschen zugespitzt natürlich, nicht betreiben kann, ohne dass man sich fragt, in welchem Kontext steht das, aus welchem Kontext kommt das her. Das wird an dieser Stelle ganz eindrucksvoll deutlich werden. Vorher, bevor ich Ihnen das sage, will ich aber doch noch eine Klammerbemerkung machen, weil ich mir natürlich auch, wenn ich mit diesen Sachen beschäftigt bin und das Ihnen vortrage, also mir vornehme, das vorzutragen, die Frage stelle, was mute ich Ihnen dazu, was tue ich da eigentlich, wenn ich das vergleiche mit der anderen Lehrveranstaltung, wo wir uns beschäftigen seit einem Semester mit Hegels Begriff der Wahrheit. Ja? Also Hegels Begriff der Wahrheit, das ist nun wirklich ein philosophisches Thema, da kann niemand was dagegen haben. Wittgenstein hat eine Bemerkung geschrieben, das müsste man aber dazu schreiben, das sieht wahrlich nicht so aus wie eine belastbare philosophische Fragestellung, und deswegen könnte man quasi auf die Idee kommen, dass das eine Kleinteilerei ist oder was Ähnliches. Da will ich Ihnen quasi nur zwei Gedanken kurz sagen. Es gibt nämlich in Wirklichkeit gibt's nur zwei Schritte von Hegels Lehre von der Wahrheit zu diesem zur Untersuchung und Beschäftigung mit diesen Dingen, damit Sie es ein bisschen einordnen können. Nicht? Die Sache im Big TypeScript fängt mit Wahrheit an. Wir haben nicht umsonst mehrfach darüber geredet, wie Wahrheit von Sätzen zu tun hat mit Verstehbarkeit. Das ist einmal das eine. Das heißt, wir sind im Allgemeinen, vom Text her sind wir im allgemeinen Rahmenbereich von Wahrheit. Der nächste Schritt, das ist sozusagen eine Beobachtung, der nächste Schritt ist der, dass man sagt, jetzt mit Wittgenstein sagen würde, wenn ich mich nun beschäftige mit einem solchen wichtigen philosophischen Problem wie dem von Wahrheit, dann muss ich mir die Frage stellen, welche Ausgangsposition habe ich, was ist der Träger von Wahrheit, wo kann ich mich anhängen, orientieren, um Wahrheit zu diskutieren. Und das ist beim Wittgenstein der Satz. Das haben wir auch längere Zeit diskutiert, das ist auch relativ klar. Nächster Punkt ist ja, okay, Satz ist ein Wort auch nochmal. Was steckt hinter Sätzen? Was ist das, was Sätze für uns interessant macht? Sätze werden für uns nicht interessant dadurch, dass sie eine bestimmte Farbe haben, dass sie ein bestimmtes Alphabet haben, sondern Sätze werden dadurch interessant, dass man sie verstehen kann. Und wie kann man sie verstehen? Man kann sie verstehen, weil sie Zeichen sind. Was hat man zu sagen darüber, dass wir es mit Zeichen zu tun haben? Zeichen sind zu erklären im Zusammenhang mit Artikulation und Praxis. Und dann bin ich schon dort, wo ich gestern das letzte Mal aufgehört habe. Die Geschichte, das müsste man aber dazu schreiben, ganz knapp gefasst, betrifft das Problem Artikulation und Praxis. Nicht? Und zwar nicht getrennt, sondern betrifft genau die sonderbare, schwierige Koordination von Artikulation und Praxis, wo man sagen kann, ich verlange fürs Verstehen, dass du es tun kannst, dass du es nachvollziehen kannst. Wenn es aber Schwierigkeiten des Nachvollziehens gibt, dann fordert jemand die Artikulation. Also nicht nur das Zeichen, von dem man annehmen kann, viele Leute können es verstehen und können damit arbeiten, sondern auch eine Erklärung des Zeichens, die das Zeichen quasi verdoppelt. Und in einer Weise ist die Verdoppelung des Zeichens offensichtlich kein Problem, keine Lösung des Problems des Verstehens, weil sich für die Verdoppelung des Zeichens das noch einmal dasselbe Problem ergibt. Aber die interessante Beobachtung, in dem, das müsste man aber dazu schreiben, ist, dass es Verdoppelungen von Zeichen gibt, die Artikulation des Zeichens im ersten Durchgang leichter praktikabel sein lassen. Nicht? Also wenn der Wegweiser nicht so eindeutig aussieht, dass ich weiß, dort führt er hin, dann könnte ich drunter schreiben, dieser Wegweiser führt nach rechts. Ja? Und in einer Form, das ist ein bisschen karikaturmäßig gesagt, das müsste man aber dazu schreiben. Ne? Aber man kann sich die Situation vorstellen. Ne? Das soll ein Wegweiser sein, das müsste man aber dazu schreiben. Ja, ist eine typische Reaktion an der Stelle. Weil derjenige, der den Wegweiser praktiziert hat, hat darauf vertraut, dass das automatisch geht, dass diese Verständlichkeit des Wegweisers ganz einfach mitvollzogen werden kann. Dann fällt aber der Wegweiser raus aus diesem Verständnisvollzug, ist etwas, was plötzlich problematisch wird, als ein Zeichen. Man fragt sich, wohin zeigt denn der? Na, der zeigt nach rechts, siehst du das nicht? Und das ist ein Hinweis natürlich auf eine Praxis und der Hinweis der Antwort darauf ist jetzt wieder zu sagen, aha, ich sehe, dass er nach rechts zeigt. Ich sehe schon, jetzt sehe ich, was du meinst, er zeigt nach rechts, okay, aber das müsste man dazu schreiben. Nicht? Das ist die Situation. Ich komme auf das jetzt gleich zurück, weil ich Ihnen versprochen habe und das jetzt auch tun werde, den ersten Kontext zu zeigen, in dem Manuskript, in dem das auftritt, das habe ich Ihnen hier, das ist das Manuskript 110, Seite 286. Da sehen wir uns einmal das an, wie das hier auftritt. Das ist hier. Was die Erklärung des Pfeils betrifft, so ist es klar, dass man sagen kann, dieser Pfeil sagt, bedeutet nicht, dass du dorthin mit der Hand zeigend gehen sollst, sondern dahin. Und durchgestrichen, ich würde diese Erklärung natürlich verstehen. Punkt, Strich, hier kommt das nächste Zeichen für den nächsten Absatz. Er operiert oft mit solchen Sachen. Das sind Sachen, die er übernimmt in die Diktate. Das sind Sachen, die er oft nicht übernimmt, diese S-Linie. Und zwischen den beiden fügt er dann noch rein, das müsste man, Klammer aber, dazu schreiben als Zitat. Also ein Nachgedanke an der Stelle. Das ist jetzt vor allem eine einfache Beobachtung, wie es das erste Mal anschaut. Und das hat er dann übernommen in der Geschichte. Was aber nun die Pointe ist, und das verdanke ich wirklich eben diesem Hinweis, dass man sich jetzt mal anschauen sollte, meine eigenen Lehren befolgen, anschauen sollte, in welchem Kontext denn das da hier vorkommt. Da stellt sich heraus, es hat einen weiteren Kontext. Ich habe Ihnen bisher die Sache systematisch zu deduzieren versucht, mehr oder weniger zu erklären versucht, warum es da steht. Dann auch nicht, das ist eine Schwäche dabei gewesen, nicht wirklich die Frage beantworten können, warum es dann weglässt. Ich kann das jetzt ein bisschen besser beantworten, warum er es weglässt. Und das hängt mit dem zusammen, wie der Zusammenhang hier ist. Und das ist nun eben der Zusammenhang der Tagesarbeit, wie ich das genannt habe. Schritt für Schritt, wie das aussieht. Und das berichte ich Ihnen zunächst einmal. Die ersten beiden Sachen, hier diese beiden ersten Absätze, kennen wir schon gut, die Motive darin sind Ihnen vertraut. Die Bedeutung des Wortes gelb ist nicht die Existenz eines gelben Flecks. Das ist es, was ich über das Wort Bedeutung sagen möchte. Das können Sie sich schon gut erklären im Zusammenhang mit den von mir gesagten Ausführungen in der Hinsicht, dass wir, wenn wir ein Wort haben, gelb, dann dürfen wir das nicht umstandslos auf seine Bedeutung hin so untersuchen, als ob das ein Name für ein Ding wäre, nicht? Als ob das Gelb ein Name für den gelben Fleck wäre. Das Ding ist, das ist komplizierter. Ich muss erklären können, was gelb ist, um auf die Bedeutung ranzukommen. Und die Bedeutung von gelb, das ist der wichtige Punkt, die Bedeutung von gelb erkläre ich nicht, indem ich auf gelb weise. Oder gelb, ich habe auch genau gelb, ich habe jetzt auch genau diese gelb Sache im Auge gehabt. Man kann es an dieser Stelle schön sehen, weil es natürlich nur halb wahr ist, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe gesagt, die Bedeutung von gelb erkläre ich nicht, indem ich auf ein gelbes Hemd zeige. Das stimmt natürlich nur zur Hälfte, denn es ist offensichtlich so, dass ich auch gelb erkläre, indem ich auf ein gelbes Hemd zeige. Aber der wichtige Punkt ist der, dass dieses auf gelb zeigen, wie auf ein gelbes Hemd zeigen, nach dem Muster von auf die Person Klästil zeigen funktioniert. Und wer der Klästil ist, das kann ich wirklich nur erklären, indem ich auf den Klästil zeige, oder also in großem Maße nur erklären, indem ich auf den Klästil zeige. Während wenn ich dorthin zeige, gelb, dann weiß ich nicht, ob das der Herr Gelb ist. Möglicherweise sitzt dort der Herr Gelb. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem gelben Hemd, das er trägt, und dem Herrn Gelb? Dieser Hinweis hat einen systematischen Stellenwert deshalb, weil er uns darauf aufmerksam macht, dass wir Gelb anders erklären. Wir erklären Gelb nicht so, dass wir in eine Richtung zeigen, sondern wir erklären Gelb zumindest dadurch, dass wir mehrere Beispiele von Gelb haben. Das ist Gelb und das ist Gelb und das ist Gelb. Wenn ich, so muss es funktionieren, ja? Weil wie soll das Kind wissen, was der Unterschied zwischen Brille, gelbem Hemd und dem Herrn Gelb ist? Es wird es dadurch wissen, dass ich ihm auf drei verschiedene Beispiele hinweise, und diese Beispiele haben was gemeinsam, und das ist genau die gelbe Farbe, und damit vermeide ich den Effekt, dass ich sozusagen nicht auseinander dividieren kann, was es nun ist, worauf ich hinzeige. Das heißt, das war jetzt nur noch einmal eine Erklärung darüber, warum Wittgenstein sagt, dass das Gelb nicht so funktioniert, dass das ein gelber Fleck ist, dass das nicht die Bedeutung des gelben Flecks nicht die Bedeutung des Wortes gelb ist. Das macht er dann jetzt hier weiter. Wie ist es hiermit? A bedeutet die Richtung Pfeil, B die Richtung anderes, Pfeil in die andere Richtung. Das ist jetzt der Punkt quasi nachgeholt von unseren Diskussionen, wo er jetzt die Sache komplizierter angeht bereits und sagt, also ein gelber Fleck reicht nicht. Hier gelb ist die Bedeutung von gelb und gelber Fleck, so geht es nicht. Aber wie steht es damit, dass wir mit bedeutet einen Ausdruck und die Richtung in diese, die Richtung siehe Pfeil, dass wir das verwenden als eine Bedeutung, dass also die Bedeutung nicht ein Ding sein kann, sondern sowas wie eine Richtung. Und die Richtung wiederum, wie notiere ich die? Es wird an dieser Stelle schon deutlich, dass man an der Stelle sozusagen komplizierter notieren muss, wenn man die Richtung und man zeichnet den Pfeil hinschreibt, dann kann das mit Sicherheit kein Gegenstand sein, sondern es ist in dieser Ausdrucksweise schon sehr deutlich, dass es sich da um einen Vorgang handelt, der als Bedeutung, der hinter der Bedeutung steht, sagen wir mal so, dass man da ganze Reihe von Sachen wissen muss. Was wir schon diskutiert haben, ist, in der raffinierteren Sicht auf diese Dinge könnte der Wittgenstein jetzt sagen, A bedeutet, das, was ich dir erkläre, wenn ich dir die Richtung zeige. Nicht? Das, an, wenn, das, wenn man das hineinnimmt, dann hat man diesen Dialogansatz, von dem wir jetzt immer schon gesprochen haben, hat man sozusagen hineingedacht in diese Terminologie, die Richtung so und so. Und jetzt wird es interessant für unser Punkt, für unseren Punkt, weil er unterbricht sich nämlich da an der Stelle. Die eine Kontinuität ist eben die von Bedeutung und Richtung, und jetzt steht was sehr was Interessantes, Spaßiges, Witziges da drinnen, steht Folgendes: seltsame Aufschrift für ein Buch. Dieses Buch darf nur in diesem Raum gelesen werden. Daran ließe sich vieles erklären. Er erklärt es nicht, das heißt, wir müssen es nachtragen, warum das hier steht. Und es hat einen sehr guten Sinn, einen sehr, sehr großen Sinn, dass das hier genau steht. Das ist also nicht einfach ein Streugedanke diesbezüglich. Auf einem Buch steht drauf, dieses Buch darf nur in diesem Raum gelesen werden. Das heißt, wir haben ein Buch und dieses Buch hat ein, dieses Buch enthält natürlich beschriebene Seiten. Diese Seiten machen den Inhalt des Buches aus. Und nun gibt es auch einen Satz in diesem Buch. Sagen wir mal, auf der ersten Seite steht natürlich der Titel, das ist der Titel des Buches, und dann steht drauf, dieses Buch darf nur in diesem Raum gelesen werden. Das ist ein klarer Fall von einem Satz, der nicht in den Inhalt des Buches gehört, sondern der etwas darüber sagt, was mit diesem Buch geschehen darf. Und der also zwei Funktionen gleichzeitig erfüllt. Die eine Funktion ist, dass es ein Metasatz, ein Satz, ein Metasatz, der in einer also neutralen Sache jetzt Metasatz, ein Metasatz über dieses Buch ist, und zweitens nicht nur ein beschreibender Metasatz über dieses Buch, sondern auch eine Anweisung, etwas mit diesem Buch zu machen. Und diese Anweisung ist aber jetzt so zu betrachten, die kommt sozusagen in die bestimmte Geschichte, dass im Buch selbst, im Komplex des Buches selber, ein Zeichen auftritt, das, wenn man es richtig versteht, einem aufträgt, mit dem Buch etwas zu machen, was aber nicht ein Teil dieses Zeichens sein kann. Das Zeichen des Buches, das Zeichen in diesem Raum, das auf dem Buch draufsteht, ist in einer gewissen Weise hilflos. Das ist gänzlich hilflos. In diesem Raum, im Rahmen des Buches, kann sich nicht quasi ausgreifend, kann sich nicht, ist gut, ne? Das tut es ja auch. Aber in einem ersten interessanten Durchgang kann das Buch nichts darüber sagen, in welchem Raum es sich befindet, weil das ist etwas, was mit dem Buch passiert. Und was das Buch jetzt verzweifelt versucht, ist, sich auf den Raum, was das Buch verzweifelt versucht, das müssen wir auch noch jetzt analysieren natürlich, nicht? Aber also das Zeichensystem, mit dem ich konfrontiert werde, indem ich das Buch in den Händen habe, versucht, aus den Koordinaten, die ihm notgedrungen definiert sind, hinaus zu gehen und eine Aussage zu machen, das heißt interpretierbar zu sein, auf eine Art und Weise, die das Buch nicht beeinflussen kann. Der Raum, in dem dieses Buch ist, ist ein Teil der Praxis mit diesem Buch. Das Buch als ein Komplex von Zeichen ist etwas, was verwendet werden kann. Wie verwende ich das Buch als Komplex von Zeichen? Ich lese es, ich werfe es herum, ich mache sonst irgendetwas. Das Buch erzählt mir, in Leningrad im Jahre so und so gab es das und das. Das heißt, das sind Raumvorstellungen, die innerhalb dieses Buches konstruierbar sind. Das Buch erzählt mir außerdem, das Buch darf nur in diesem Raum gelesen werden. Worauf bezieht sich dieses plötzlich? Ja? Dieser Satz kann auch ein Teil des Romans sein. Das ist nicht gemeint, sondern an dieser Stelle hat man jetzt ein Zeichen, das eine Praxis braucht. Ich muss es als Buch verwenden können. Indem ich es als Buch verwende, bin ich mit diesem Buch in einem Raum. Und was mir das Buch jetzt sagt, bezieht sich auf diesen Raum, obwohl, Anführungszeichen, doppelt Anführungszeichen, das Buch nicht wissen kann, in welchem Raum es ist. Das heißt, ich bin in meiner Interpretationstätigkeit, die sich auf diese Zeichen richtet, bin ich angewiesen auf eine Praxis, die dieses Zeichen in Wirklichkeit, also nicht in Wirklichkeit, dieses Zeichen kann diese Praxis nicht erfassen. Das Buch kann nicht bis dorthin kommen, bis zu dieser Praxis, weil das liegt nicht in der Konstruktion eines Buches, dass es in diese Praxis kommen kann. Und dennoch funktioniert es, dennoch ist es so, dass dieses Zeichen von mir verstanden werden kann. Und wenn ich ganz pflichtgetreu bin, ne, wenn ich ein bisschen zwangsneurotisch veranlagt bin, dann kriege ich richtig die Angst und bewege mich ja nicht aus diesem Raum heraus, obwohl das Buch das natürlich keineswegs einklagen kann. Ich bin an dieser Stelle, sozusagen dort, wo ich gleich rüberspringen kann, weil jetzt kommt der Pfeil. Und als nächstes kommt jetzt das Folgende, und da wird es sozusagen noch deutlicher, da wird dieses Thema noch deutlicher, da legt er nochmal was nach und sagt Folgendes, jene Aufschrift im Bibliotheksbuch und die Bemerkung, die ich einmal wirklich unter einer Zimmerordnung gelesen habe, diese Regeln dürfen nicht übertreten werden, sind ebenso wirkungslos, wie eine Maschine, die mein Vater einmal erfunden hat. Das ist auch ganz interessant. Das fällt dann weg. Ja? Die Reminiszenz an die Maschine, die sein Vater erfunden hat, die er hier skizziert. Der Punkt, der uns aber interessiert, ist die Analogie zu diesem Buch, das darf diesen Raum nicht verlassen, ist, diese Regeln dürfen nicht übertreten werden. An der Stelle haben wir wieder so eine ähnliche Situation. Eine Regel ist ein realisierter Ausdruck, also etwas, was sich artikulieren lässt und als artikuliert nur sinnvoll ist, wenn es in eine Praxis integriert wird. Das habe ich ja das letzte Mal gesagt. Nicht? Das heißt, es gibt die Notwendigkeit des Artikulierens. Eine Regel muss niedergeschrieben werden, aber das Niedergeschrieben allein kann nicht reichen. Ich muss auch wissen, wie man es macht. Und nun gibt es in diesem Zusammenhang die zusätzliche Challenge, nämlich dass das Niedergeschriebene den Anspruch erhebt, auf das hinzugreifen, einzugreifen, damit etwas zu tun zu haben, was man damit macht. Das ist die Tatsache, dass man versucht, statt einfach auf dem Level zu bleiben, dass man sagt, du musst etwas tun, da steht es und du musst das tun, dazu zu sagen, da steht auch, du musst das tun. Und was ich eben beschrieben habe mit dem Buch, findet sich hier natürlich wiederum. Es ist eine eigentümliche Verdoppelung. Die eigentümliche Verdoppelung in dem Hegel-Seminar haben wir es an einem anderen Beispiel diskutiert. Da war das Beispiel dass jemand zu einer Aussage, jemand sagt etwas und die Antwort, die jemand darauf gibt, ist nicht einfach ja, akzeptiert, sondern du hast ja so recht, du hast ja völlig recht, du hast wirklich recht. Dieses Moment, du hast wirklich recht, statt zu sagen, du hast recht. Was fügt dieses, du hast wirklich recht, du hast in der Tat wirklich recht, das war sogar eine doppelte Affirmation, was fügt dieses Doppelte dazu? Und da sind wir jetzt an der Stelle, wo Sie sich den Bogen ziehen können zu dem, was ich gesagt habe, über das müsste man aber dazuschreiben. Ich habe im Zusammenhang mit über dazuschreiben, habe ich eben gerade gesagt, das Problem besteht darin, dass wir dass wir es schriftlich haben wollen, obwohl wir, wenn wir es nur schriftlich haben wollen, es nicht verstehen, es sozusagen nicht verstehen könnten. Wir müssen, auch wenn wir es schriftlich haben, müssen wir es verstehen in der Praxis, damit wir es verstehen. Weil wenn wir es nur schriftlich haben, das reicht nicht. Und obwohl es so ist, dass wir es also in der Praxis machen müssen, wollen wir es trotzdem schriftlich haben. Das ist der Punkt. Und die Verbindung ist jetzt die, dass während der Wittgenstein in der Stelle, mit der wir begonnen haben, mit dem Dazuschreiben, diese Berechtigung, es schriftlich zu haben, akzeptiert, ich habe es zumindest so interpretiert, so dargestellt, als einen Punkt, wo er sagt, das braucht man eben zusammen, das ist eine Sache, die muss zusammen funktionieren, ist hier die andere Richtung drinnen. Du hast nichts davon, dass du es schriftlich hast, in einer wichtigen Weise. Und das kann man natürlich an der Stelle auch sehr gut explizieren. Ich werde mit einem Buch angetroffen in einem, sagen wir mal, in der Toilette, nicht? Oder sagen wir in der Cafeteria, ist noch besser. Nicht? Ich gehe in die Bibliothek und ich nehme das Buch zum Kaffee mit. Und dann kommt der Aufseher und sagt, was machst du mit dem Buch, da steht doch drauf, dieses Buch ist nur in diesem Raum zu verwenden. Und ich bin sozusagen keck und sage, na ja, eben, ja, in diesem Raum hier in der Cafeteria, es passt doch. Der Bibliothekar entzieht mir die Benutzergenehmigung, weil er mit Recht sagt, also in diesem Buch steht es drinnen, das musst du ja doch verstanden haben, das ist nur in diesem Raum zu benutzen. Das heißt, meine Ausrede wird mir an dieser Stelle nicht viel helfen, obwohl ich, wenn ich wittgensteinianisch und sprachanalytisch bin, ihn natürlich darauf hinweisen kann, dass das ein Nonsens ist. Und der allgemeine philosophische Hintergrund dieser vielleicht ein bisschen spitzfindig klingenden Überlegungen ist der, ich sage es mal sehr, ich sage es mal sozusagen sehr allgemein, wie sehr und komme ich überhaupt mit Sprache über Sprache hinaus? Kann ich, wenn ich auf der an dem Gewinde der Sprache drehe, kann ich dann, wenn ich fester und fester drehe, innerhalb der Sprache einen Übergang, eine Verbindung schaffen zu jenseits der Sprache. Und die Antwort darauf ist die, selbstverständlich operieren wir oft so. Wir sagen nicht nur, du sollst das tun, sondern wir sagen nicht nur, tu das, sondern ich habe dir doch gesagt, dass du das tun sollst. Hast du das nicht gehört? Ja? Und in dieser Wendung steckt schon drinnen, ich rede jetzt und im Reden beziehe ich mich darauf, dass ich vorher geredet habe und die Verdoppelung des Redens ist eine Intensivierung des Befehls. So operieren wir an vielen Stellen. Ja?
Aber du würdest eine Bibliotheksberechtigung mit einem guten amerikanischen Anwalt durchaus zurückkriegen. Weil ich weiß nicht, ob Sie das Beispiel kennen von einem Wohnmobil. In dieser Betriebsanleitung, es ist also als E-Mail herumgegangen, war nicht explizit nicht gestanden, dass man das Wohnmobil abstellen muss, wenn man einen Kaffee kochen muss. Ne?
Richtig, richtig. Das ist ungefähr die Situation. Genau.
Ist aber zugesprochen worden, glaubt ihr, weil er hat sich natürlich verbrannt.
Das ist genau der Punkt. Das ist präzise der Punkt. Ungefähr aus derselben, völlig richtig, ungefähr aus derselben E-Mail ist die Geschichte, es hat sich jemand den Mikrowellenherd ruiniert, weil eine Katze da drinnen sozusagen erhitzt hat. Ja? Hat drinnen eine Katze erhitzt und damit ist der Mikrowellenherd... Was war das?
Trocknen wollte die Katze.
Trocknen wollte sie, danke, ja. Er wollte die Katze trocknen, die arme Katze ist kaputt. Und es ist nun in den Anleitungen tatsächlich nicht gestanden, dass man dort keine Katzen rein tun soll. Das ist präzise der Punkt. Und das ist jetzt wiederum, also es ist deswegen sehr sinnvoll, dass wir auf den Punkt jetzt kommen, weil uns das direkt auch in zentrale, philosophisch legitime, besser aussehende quasi Probleme der Wittgensteinischen und überhaupt Philosophie bringt. Das ist die allgemein gesagt das Problem des Regelfolgens. Nicht? Wir sind eben hier genau bei Regeln. Benütze den Mikrowellenherd nur an dieser Stelle und sowas ähnliches. Wie soll ich wissen, wie ich den Mikrowellenherd verwende? Ich habe, so ähnlich wie ich operiert habe, jetzt mit Zeichen, man kann ja der Mikrowellenherd ist ja auch ein Zeichensystem, nicht? Ist ein Zeichensystem, das bestimmte Druckknöpfe hat, bestimmte Manipulationen können mit ihm gemacht werden und ich habe eine Gebrauchsanleitung dafür. Und das Problem ist jetzt, wie verhält sich die Gebrauchsanleitung vom Mikrowellenherd dazu, dass ich weiß, was ein Mikrowellenherd ist. Ne? Ich könnte das ganze Spektrum durchdeklinieren. Nicht? Es lassen sich leicht Kulturen finden. Ich vor 20 Jahren zum Beispiel sicherlich einen Mikrowellenherd auch niemals gesehen haben und die überhaupt nicht wussten, was das ist, die sich solche Frage gestellt haben, wie soll das je was Warmes geben? Da sieht man keine Flamme, da sieht man immer weder Gas noch elektrischen Strom, da kann nichts draus werden. Nicht? Das heißt, an der Stelle ist eigentlich, könnte man eine kleine Story schreiben, in der man das alles erklärt. Sozusagen Prüfungsfrage, Wittgenstein, was würde Wittgenstein sagen, wenn er einen Mikrowellenherd das erste Mal sieht? Er müsste sagen, was das bedeutet, das ist das Erste, was ich schreiben würde, nicht? Was dieses Kastl bedeutet, kann ich nur verstehen, wenn es mir jemand erklärt. Indem es mir erklärt, was ist eine Erklärung? Erklärung ist natürlich zum Beispiel eine Gebrauchsanleitung. Die Gebrauchsanleitung, und da passt es jetzt ganz genau, dieser Hinweis, diese Gebrauchsanleitung kann niemals alles das erfassen, was man mit dem Ding sinnvollerweise tut. Und der Terminus sinnvollerweise tut, ist schon gezielt von mir jetzt verwendet. Das ist die verstehende Praxis mit Mikrowellenherden. Nicht? Es ist aber so, und dieses das müsste man aber dazu schreiben, könnte man jetzt genau interpretieren als es muss sozusagen Sachen geben, von denen man fordern kann, in die Gebrauchsanleitung gehört das rein. Ja? Dieses das müsste man aber dazu schreiben, könnte zum Beispiel heißen, bestimmte Dinge, nämlich Achtung, Sie beschädigen das und das, müsste man aber dazu schreiben, obwohl man sich's denken könnte vielleicht, und bestimmte andere Sachen müsste man nicht dazu schreiben. Und das ganze Spektrum, um das es hier geht, ist also das, wie explizit kann und muss ich sein, um Sprachverständigung jemanden anderen zumuten zu können. Um sozusagen Verständlichkeit und Kooperation in der Sprache jemanden anderen zumuten zu können. Und dieses Zumuten ist eben auch gezielt gedacht, weil das, und da kommen wir zum Regelfolgen, weil ich als jemand, der in einer verstehenden Praxis drinnen ist, immer schon eine ganze Menge von Dingen als selbstverständlich nehme, eine Default-Regelung sozusagen. Also jemand, der sich irgend mit Mikrowellen auskennt, der denkt nicht dran, dass man da Katzen zum Trocknen reintut. Das ist sozusagen, das ist doch selbstverständlich. Ja? Und die Frage ist, was heißt das, das ist selbstverständlich? Was ist der Charakter? Wie kann man im amerikanischen Rechtssystem nachvollziehen, dass das selbstverständlich sein soll? Oder muss alles, ist es möglich, dass alles, was selbstverständlich ist, auch artikuliert werden kann? Und ein wichtiger Punkt von Wittgenstein ist eben der, zu sagen, sofern es Regeln sind und solange es Verstehen ist, ist es unmöglich, das alles vollkommen zu explizieren. Man kann nicht alles in die Anleitung schreiben. Man kann nicht alles erklären, man kann immer nur Teile erklären, und das hängt daran, dass das, was man erklärt, eine Praxis ist, die immer weiter geht, und dass an der Stelle, an der man alles, an der man quasi einen vollkommene Übersetzung geschafft hätte von all dem, was relevant ist, in einem Zeichen, dann wäre das eine Übersetzung, die nichts mehr, die keine Bedürfnisse mehr offen lässt, die alle Möglichkeiten abdecken würde, die nur irgend an dieser Stelle möglich sind. Und das können Sie sich selbst vorstellen, was das ist. Das ist sozusagen die Weltgeschichte. Das ist das Ende der Weltgeschichte.